Domradio. Beratung.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
Heute mit einer Frage, die uns wahrscheinlich alle beschäftigt. Wie werden wir steinalt und bleiben dabei kerngesund? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie wichtig sind die Gene und was können wir selber tun mit Ernährung und Bewegung? Ja, alles das wollte Markus Lauk ganz genau wissen. Er ist deshalb um die Welt gereist, nach Italien, nach Griechenland, in die USA und nach Japan, überall dahin, wo es besonders viele Hundertjährige gibt. Und da hat er sich dann angeguckt, wie haben die Menschen dort es geschafft, so alt zu werden. Und von dieser Reise und auch von seinen Erkenntnissen und was wir hier davon für uns anwenden können, wird er uns in den nächsten beiden Stunden berichten. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio Beratung. Ja, steinalt und kerngesund, wie wird man das? Unser Thema heute in Domradio Beratung. Und zu Gast im Studio ist Markus Lauk. Er hat eine Weltreise unternommen zu Orten, in denen es überdurchschnittlich viele Hundertjährige gibt. Und was er über deren Wege zum gesunden Altern und Leben herausgefunden hat, das erzählt er uns in diesen nächsten zwei Stunden. Schönen guten Tag, Herr Lauk. Schön, dass Sie da sind.
Schön, hier zu sein.
Sie sind ja selber, ich finde, noch sehr jung. Gerade mal 40 geworden. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich mit dem Altern beschäftigen?
Also ich hatte selber mal ein sehr ungesundes Leben. Und zwar bin ich ursprünglich Bankkaufmann und habe BWL studiert und habe dann dort zwei Unternehmen gegründet und bin in dieser Zeit also sehr in die Breite gegangen. Also habe dann 27 Kilo Übergewicht gehabt.
Kann man sich jetzt heute nicht mehr vorstellen?
Nee, überhaupt nicht. Auch wenn ich die Fotos sehe, das ist dann schon echt beängstigend irgendwo. Und da habe ich gedacht, so, das kann ja so nicht weitergehen. Das kann ja jetzt nicht alles sein, nur zu arbeiten und die Gesundheit zu opfern. Und habe dann versucht abzunehmen. Das hat auch ganz gut geklappt, hat aber nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, wie machen das eigentlich Leute, die ein Leben lang gesund bleiben, ihr Gewicht halten, das tun, was sie tun wollen. Und das, die Gesundheit passiert einfach so von alleine, ohne dass man sich anstrengen muss. Und das war für mich so der Aufhänger, die Reise anzutreten, um das herauszufinden.
Aber davor kam ja noch was anderes. Sie haben ja nicht nur abgenommen, Sie haben ja Ihr Leben geändert. Sie haben Ernährungswissenschaften studiert.
Richtig.
Und nennen sich heute Gesundheitsphilosoph. Was steckt denn da so für eine Haltung hinter?
Genau, also generell ein Philosoph, der geht ja grundlegenden Fragen nach. Und ich als Gesundheitsphilosoph beschäftige mich halt mit der Frage, wie ein gesundes, langes Leben gelingen kann. Und das kriegt man nicht mit Detailwissen über Ernährungswissenschaften hin, auch nicht über Sportwissenschaften, sondern da braucht man so einen Helikopterblick, wo man dann einfach gewisse Dinge wieder sehen kann. Und dieser Helikopterblick ist uns verloren gegangen und den würde ich ganz gern mit meiner Einstellung als Gesundheitsphilosoph wiederentdecken.
Und wie sind Sie dann ausgerechnet also auf die Hundertjährigen gekommen?
Ja, weil das ja die besten Modelle sind. Die haben es geschafft, im richtigen Leben lange zu leben und auch gesund zu bleiben. Ich habe übrigens nicht nur das höchste Alter rausgesucht, was man finden konnte, sondern es geht ja auch um die Gesundheitsspanne. Also wie lange bleibt man, wenn man zum Beispiel 102 wird, wie lange bleibt man dort gesund? Und das fand ich spannend, also Menschen zu treffen, die alt werden und gleichzeitig die meisten Jahre ihres Lebens gesund geblieben sind. Und eben nicht Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, so wie wir das bekommen, Krebs und weitere Zivilisationserkrankungen, die dann da nur in geringem Maße vorkommen. Und das fand ich also spannend. Also nicht nur lange zu leben, sondern gut zu leben.
Und Sie haben natürlich auch im Vorfeld recherchiert und Geschichten gesammelt von Hundertjährigen. Mhm. Die kann man in Ihrem Buch nachlesen und es gibt auch ein Hörbuch. Mhm. Und da habe ich eine sehr schöne Geschichte gefunden von der ältesten Frau der Welt, die es mal gab. Die ist schon gestorben, aber das hören wir uns jetzt erstmal zusammen an.
Jeanne Calment aus Arles in der Camargue stellte den bis heute gültigen Altersrekord auf. Sie wurde 1875 geboren und blieb bis 1997. Insgesamt 122 Jahre und 164 Tage. 1889, als die kleine Jeanne 14 Jahre alt war, arbeitete sie in einem Geschäft, in dem Kunstmalerfarbe verkauft wurde und bediente unter anderem einen gewissen Vincent van Gogh, der allerdings ungepflegt, schlecht gekleidet und nicht gerade höflich gewesen sein soll. 1965, da war sie immerhin schon stolze 90, verkaufte sie die Wohnung, in der sie lebte, an einen damals 47-jährigen Rechtsanwalt, gegen lebenslängliches Wohnrecht und eine monatliche Leibrente von 2500 Francs. Der Anwalt glaubte, ein gutes Geschäft zu machen, tatsächlich aber war es das Schlechteste seines Lebens. Die rüstige Rentnerin von der Côte d'Azur überlebte den jungen Mann und erhielt unterm Strich ein Vielfaches des Wertes ihrer Wohnung.
Ja, da hatte der sich verrechnet, der Rechtsanwalt. Weiß man denn eigentlich, wie alt Menschen werden können?
Ja, also wirklich wissen tut man das nicht. Also das Einzige, was man machen kann, ist zu schauen, wie jetzt hier gerade gehört, also was ist bis jetzt schon passiert? Und das sind wirklich diese 122 Jahre, sind wirklich unangefochten zur Zeit. Also von daher, das ist wohl das, was der menschliche Körper so hergibt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Lebenserwartung insgesamt schon steigt. Das liegt unter anderem daran, dass der medizinische Fortschritt auch gut voranschreitet. Da ist halt einfach wichtig, dass man die traditionellen Lebensgewohnheiten, die dazu führen, dass man auch gesund bleibt, also das, was man selber dazu beitragen kann, dass man das gleichzeitig auch aufrechterhält. Und teilweise ist sogar spannend, dass jetzt schon in manchen Ländern die Lebenserwartung wieder sinkt. Das heißt, obwohl der medizinische Fortschritt da ist, werden die Menschen jetzt teilweise nicht mehr älter, sondern sterben früher. Ja, weil die jetzt immer sich auf den medizinischen Fortschritt auch verlassen. Und das ist so das Problem. Und das ist das Schöne bei den Menschen, die ich getroffen habe. Die haben ihre Traditionen bewahrt. Also das, was über Jahrhunderte etabliert war, um lange gesund zu leben, und haben gleichzeitig noch von dem medizinischen Fortschritt profitiert. Und dieses Zusammenspiel, das hat dazu geführt, dass sie dann alt werden. Mhm. Also wie alt man jetzt werden kann, also über 100, das definitiv. Ob es jetzt irgendwann mal 120, 130 oder 150 Jahre sind, das ist Spekulation.
Ist das denn in der Forschung auch gut dokumentiert, diese Langlebigkeit?
Ja. Also definitiv, also zum Beispiel diese Region, die ich rausgesucht habe, da gibt es verschiedene Reports, teilweise auch von der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die dann das Alter dokumentiert. Es gibt aber auch viele Quellen, die nicht gerade seriös sind, das muss man dazu sagen. Es gibt auch viele Bücher da draußen, die sich schön anhören oder sich auch gut lesen lassen, wo es aber zum Beispiel in diesen Regionen, die besucht wurden, zum Beispiel kein Geburtenregister gibt. Das führt dann dazu, dass jemand dann, wenn man ihn das eine Jahr besucht, 102 ist, im nächsten Jahr ist er dann plötzlich 112, weil er gemerkt hat, ach, das ist für viele Besucher interessant zu sehen, wie alt man so sein kann, aber es ist nicht wirklich dokumentiert. Und ich habe mir genau diese Region rausgesucht, 4 Stück, wo es wirklich ein Geburtenregister gibt, seit 140 Jahren mindestens. Und da haben wir dann alle, die dann dort erfasst sind, auch sauber erfasst.
Mhm. Also wir werden ja auch die Hörer heute mitnehmen, erstmal nach Griechenland, Ikaria, eine Insel, Sardinien. Dann haben wir noch Loma Linda, erstaunlicherweise ein Ort in den USA, und Japan. Das sind ja jetzt dann 4 Orte. Wie prozentual, was machen die aus? Ist das nur eine ganz kleine Auswahl von ganz vielen Orten, wo es 100-Jährige gibt? Oder sind das eigentlich, ich sag mal, die Hotspots für 100-Jährige?
Genau, das sind schon die Hotspots, definitiv. Es gibt natürlich auch in anderen Regionen und Ländern auch 100-Jährige. Auch in Deutschland gibt es ja auch viele 100-Jährige. Dort aber in großen Konzentrationen. Ich war ja nicht in Japan, in ganz Japan, sondern auf Okinawa zum Beispiel. Das ist eine Inselgruppe, wo noch nicht mal 1 Million Menschen dann auch leben. Und dort werden aber sehr viele, prozentual gesehen, sehr viele Menschen über 100. Und das fand ich also spannend. Also muss dann tiefer gehen als die Länderebene, um jetzt dann da nochmal solche Ansammlungen zu finden dann, wo es auch wirklich geballt vorkommt.
Praktisch. Und das machen wir auch gleich. Da werden wir anfangen in Griechenland, wo Sie auch angefangen haben, auf der Insel Ikaria. Es gibt Regionen, Orte auf der Welt, in denen werden die Menschen älter als anderswo. In den Bergen, im Inneren von Sardinien zum Beispiel, auf der griechischen Insel Ikaria, in einer kleinen Stadt mit Namen Loma Linda in der Nähe von Los Angeles und in Japan auf der Insel Okinawa. Und zu diesen Menschen, die besonders alt werden, ist Markus Lauk gereist, um rauszufinden, was lässt sie so alt werden und dabei auch relativ gesund bleiben. Und er ist auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten gestoßen. Wir fangen jetzt mal bei den ersten beiden Station an. Es sind 2 Mittelmeerinseln, Ikaria, Griechenland und Sardinien, und auf beides gibt es viele 100-Jährige. Herr Lauk, ist das Zufall, dass das 2 Inseln sind? Okinawa, da kommt nachher nochmal eine Insel dazu.
Ich glaube eher nicht, weil bei Inseln ist es halt eher so, dass dort gewisse Veränderungen des Lebensstils, also jetzt Bequemlichkeit und so weiter, viel später ankommen als jetzt hier bei uns auf dem Festland in der Großstadt. Und von daher sickert der medizinische Fortschritt anscheinend ein bisschen schneller durch Richtung Insel im Vergleich zu den Bequemlichkeiten, die wir hier so genießen. Und von daher glaube ich nicht, dass es ein Zufall ist, weil dort sind die Leute länger dann auch nochmal körperlich aktiv im Sinne von der Arbeit, der sie nachgehen. Der Lebensstil ist insgesamt aktiver gestaltet. Die sozialen Netze sind ein bisschen fester gestrickt als bei uns, weil jetzt auch nicht so viel online läuft, wenn man jetzt in den sardischen Bergdörfern oder auf Ikaria unterwegs ist.
Die schreiben keine Mail, die gehen dann zu Fuß.
Die sind nicht bei Facebook oder sonst irgendwo. Die gehen den Nachbarn besuchen, haben automatisch ihr Bewegungsprogramm schon mit dabei, wenn sie die Berge hochkraxeln. Also von daher denke ich mal, dass es nicht ein Zufall ist. Beweisen kann man es jetzt nicht, aber sie bleiben halt länger ihrem ursprünglichen Lebensstil treu.
Aber nehmen Sie uns doch mal mit auf die Insel Ikaria. Mhm. Ikaria oder Ikaria?
Ikaria.
Ikaria.
Genau.
Wie war das, als Sie da angekommen sind?
Ja, also Ikaria ist eine Insel, wenn Sie da ankommen, dann vergessen Sie innerhalb der ersten Sekunden die Zeit. Also ich bin ja da mit der Fähre nachts um 4 Uhr angekommen und dort stehen dann 4 Autos, die dann warten, die Leute mitzunehmen. Es steigen aber 70 Menschen aus. Und diese Autos, die Menschen dann wegfahren, die fahren auch nur eine Tour, dann reicht denen das, dann haben sie genug Geld verdient und die anderen stehen dann praktisch noch am Hafen und überlegen, hey, wie komme ich jetzt weiter? Normalerweise wird man ja dann total unruhig werden und ich auch. Aber irgendwie dachte ich mir, ja, jetzt schaue ich mal, was ich da so mache und bin dann in so eine Hafenkneipe gegangen, habe dann da so einen griechischen Mokka getrunken. Und die anderen Leute, die von der Fähre kamen, auch und dann haben wir uns unterhalten und irgendwie war das jetzt plötzlich gar nicht so schlimm. Und dann hat sich das irgendwie ergeben über Gespräche. Der eine kannte den anderen und ach ja, ich fahre ja sowieso dahin, dann kann ich dich ja mitnehmen. Und irgendwie hat sich sehr viel dann von selbst geregelt dann dort vor Ort. Und wenn man auf Ikaria niemanden kennt, dauert es nicht lange, bis man dort 1 bis 2 Freunde hat, also die sich wirklich herzlich um einen kümmern. Also das fand ich wirklich sehr schön und sehr angenehm. Habe auch meine Uhr zu dem Zeitpunkt dann einfach direkt schon abgelegt, weil die Insel einen ganz eigenen Rhythmus dann auch hat. Also
Gelassenheit ist schon mal ein Punkt und Sie sagen eigener Rhythmus und den gibt es ja auch beim Schlafen. Und da habe ich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Hörbuch.
Ja.
Bei der Arbeit wie im Leben folgen die Ikarier keinem strengen Stundenplan, sondern ihrem eigenen Rhythmus. Sie machen nachmittags gerne mal eine mehrstündige Pause, legen dafür dann eine Nachtschicht ein. Die Zeit ist ein Freund und nicht ein Feind, sagt ein anderer Insulaner.
Das hört sich eigentlich ganz einfach an.
Ist es auch. Nur die Frage ist halt, wie können wir das dann dementsprechend umsetzen jetzt hier, weil wir natürlich einen anderen Rhythmus, ein anderes Tempo auch haben. Aber so ein bisschen in den eigenen Rhythmus wieder reinzukommen, in den eigenen natürlichen Rhythmus, wie die Menschen auf Ikaria das machen, das wäre sicherlich eine schöne Sache für uns auch hier.
Und bleiben wir noch mal kurz auf der Insel. Sieht man denn da viele, ich sag mal, 100-Jährige rumlaufen, rumsitzen? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also das ist eine Insel, da wohnen insgesamt nur 8.000 Einwohner. Und da gibt es sehr viele alte Leute und die sieht man dann auch. Also ich habe zum Beispiel Georgios getroffen. Der ist zwar noch nicht 100 gewesen, aber sah aus wie 60, 70. Und er stand am Straßenrand und wollte dann dort mitgenommen werden. Ich habe gedacht, das wäre ein Tourist. Und er stieg dann ins Auto ein und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und plötzlich stellte er sich raus, dass er über 90 Jahre alt ist. Und dass er schon die ganze Zeit auf der Insel lebte. Und er hat mich dann zum Getränk eingeladen. Sein Bruder war 95 Jahre alt. Und das sind Leute, denen sieht man das überhaupt nicht an. Also der Georgios ist zum Beispiel Imker. Der hat oben seine Bienen dann betreut und hat unten dann im Tal, wo ich ihn hingefahren habe, 10 Minuten mit dem Auto, dann die einzige Kuh der Insel. Also hat also einen Fulltime-Job, also eigentlich 2 Jobs dann auch. Und man merkt ihm das gar nicht an, dass er schon 10 Stunden Arbeit auf dem Buckel hatte. Und der empfindet das aber auch nicht als negativ. Und ich habe dann ihn gefragt, was er gemacht hätte, wenn ich ihn jetzt nicht mitgenommen hätte mit dem Auto. Weil wir sind ja wirklich 10 Minuten mit dem Auto runtergefahren ins Dorf. Da hat er mich ausgelacht, hat er gesagt, dann wäre er zu Fuß gegangen, wie sein ganzes Leben lang halt auch. Das heißt, er geht morgens gemütlich da hoch, das ist schon recht anstrengend auch und kommt abends runter. Sein Arzt sagt ihm immer, er soll sich mal ein bisschen weniger bewegen. Georgios sagt dann, das kann ich nicht machen, dann tut alles weh. Also er bleibt halt einfach in Bewegung und das ist seine Medizin.
Ist das jetzt ein Zufall, dass Sie von Männern erzählen? Weil auf Sardinien, da sind es auch wirklich in diesem kleinen Bergdorf die Männer, die älter werden. Normalerweise sind es ja Frauen.
Genau, also normalerweise werden Frauen immer einige Jahre älter als Männer. Ausnahme tatsächlich die sardischen Bergdörfer, da werden die Männer genauso alt wie die Frauen oder so ein klein wenig älter auch. Und jetzt spekuliert man natürlich, woran das liegen kann. Und richtig wissenschaftlich beweisen kann man da eigentlich nichts. Aber was auffällt, ist, dass die Männer dort ein sehr einfaches Leben führen. Also erstens haben sie Jobs draußen an der frischen Luft und ansonsten haben die auch gar nichts zu tun. Das heißt, die Frau kümmert sich um die Kinder, um das Haus, aber auch um das Geld zum Beispiel. Also das heißt, der Mann geht arbeiten, dann kommt er abends nach Hause, kriegt von der Frau sein Taschengeld wirklich in die Tasche reingesteckt. Die Frau möchte halt immer, dass er draußen einen guten Eindruck macht und da darf er sich dann mit seinen Freunden treffen. Also von daher ein sehr einfaches, sorgenfreies Leben. Außer bei der Arbeit, da muss er sich natürlich ein bisschen anstrengen, aber sonst war es das dann auch.
Jetzt haben wir also zwei Beispiele gehört. Mhm. Da könnte man sich zurücklehnen und denken, okay, die leben ja ganz ruhig so vor sich hin. Das nächste Beispiel, da geht es aber wirklich in eine Gesellschaft, die ist eigentlich so ähnlich wie unsere. Da geht es in die Richtung von Los Angeles und da können wir mal sehen, dass es auch in so einer Gesellschaft möglich ist, gelassen und ruhig zu leben. Mhm. Markus Lauk ist Ernährungswissenschaftler und Gesundheitsphilosoph. Er war in der ganzen Welt unterwegs und hat 100-Jährige besucht. Und ich war sehr erstaunt, als ich gelesen habe, dass ausgerechnet in den USA, unweit von Los Angeles, da gibt es auch einen Ort, der heißt Loma Linda. Und da gibt es ganz besonders gesunde Menschen. Eigentlich verbinden wir ja mit den USA Fastfood, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Störungen. Wie passt das zusammen? Was ist in Loma Linda anders?
Ja, das Spannende dort ist, deswegen bin ich auch dorthin gereist. Also ich habe wirklich einen Ort gesucht, wo die Rahmenbedingungen genauso sind wie bei uns. Also viel Stress, die gleichen Jobs, ähnliches Umfeld. Und trotzdem schaffen das die Loma Lindaner im Schnitt 5 Jahre länger zu leben als der Durchschnittskalifornier. Und das hat was damit zu tun, dass es eine gewisse Glaubensgemeinschaft dort gibt, die ganz normal integriert sind in das richtige Leben, also das normale Leben, die aber gewisse Rituale haben, die sie regelmäßig pflegen. Wie zum Beispiel Nature Walks, das sind Spaziergänge in der Natur, die die wöchentlich dann auch in der Gemeinschaft dann auch machen. Und auch gewisse Ernährungsregeln, die sie dann teilen und auch diese Gemeinschaft, die sie dann auch leben, ohne sich zu isolieren, das ist dann das, was auch dazu führt, dass dort ein langes Leben auch gelingen kann, selbst in den USA.
Also das sind Adventisten, das ist so eine protestantische Freikirche. Ja. Sind denn die Leute, die in diesem Ort wohnen, alle Adventisten?
Nicht alle, aber sehr viele. Also das ist schon so die Hochburg der Adventisten dann dort. Und aber es ist auch sehr, sehr offen. Ich war halt auch dort und habe mir das auch mal angeguckt, habe mit den Leuten gelebt, geredet. Und sind also sehr offen auch Menschen gegenüber, die jetzt nicht dieser Glaubensgruppe angehören und haben eine sehr große Universität dort, wo sie schon seit Jahrzehnten forschen im Präventionsbereich und sehr gute Studien auch auf die Beine gestellt haben. Das fand ich natürlich spannend. Und da gibt es halt eine Kuriosität im Rahmen der Ernährung. Da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen.
Können wir schon mal reinhören.
Riesig sind in Loma Linda, wie überall in den Vereinigten Staaten, die Supermärkte. Und was besonders auffällig ist, es gibt hier 30 bis 40 Riesenpötte aus Plexiglas, gefüllt mit Nüssen, Rosinen und Ähnlichem. Größtenteils lokaler Herkunft, aus Kalifornien, unbehandelt, ungeschwefelt, in großen Mengen zu günstigen Preisen.
Ja, das ist jetzt mal eigentlich gelassen ausgesprochen, aber Nüsse sind wirklich ein Mittel der Adventisten in Loma Linda, um alt zu werden.
Ja, und das haben die durch Zufall rausgefunden. Und zwar haben die über 10 Jahre lang Leute erfasst auf gesundheitlicher Basis. Und die wollten gar nicht rausfinden, dass Nüsse gesund sind, sondern die haben einfach den Lebensstil erfasst. Also was essen die Leute, wie viel bewegen die sich, was machen die sonst noch so, wie viel rauchen sie, wie viel trinken sie und, und. Und dann hat man versucht herauszufinden, was jetzt gesundheitsförderlich ist und was nicht. Und so ein Zufallsfund war halt einfach, dass Menschen, die mindestens 4-mal pro Woche eine Handvoll Nüsse essen, dass die im Schnitt 37% weniger Gefahr laufen, einen Herz-Kreislauf-Tod zu erleiden. Das ist bei uns ja die Todesursache Nummer 1. 42% der Deutschen sterben an einem Herz-Kreislauf-Tod. Und die Chance, direkt zu dritteln, also mehr als zu dritteln, über eine Intervention, sprich Nüsse essen, das war sehr spannend. Das Besondere daran ist, dass egal welche Störfaktoren man sonst noch drin hat bei diesen Statistiken, also wenn das gilt für Vegetarier, für Veganer, für Fleischesser, für Leute, die Alkohol trinken, Leute, die Sport machen, keinen Sport machen, dieser Marker bei den Nüssen bleibt immer gleich. Das hat man in der Wissenschaft sehr, sehr, sehr selten. Also von daher, wenn man dort unterwegs ist, zelebrieren die das mittlerweile auch, wie wir es gehört haben, in den Supermärkten. Aber auch als ich dann bei der Universität war, bei dem Professor, der diese Studie aufgesetzt hat, stehen natürlich auch immer Nüsse auf dem Tisch. Und ich mag Nüsse sowieso sehr gerne. Und von daher finde ich es auch sehr spannend, die essen zu können mit einem richtig guten Gefühl.
Aber egal welche, welche Nüsse sind denn so gesund?
Ja, das ist ja das Spannende. Also alles, was der Normalbürger unter Nuss versteht. Das heißt, ein Cashewkern ist ja zum Beispiel gar keine Nuss, eine Erdnuss ja auch nicht. Das sind ja Hülsenfrüchte dann auch. Aber alles, was der Normalbürger unter Nüssen versteht, also genau auch die genannten Erdnüsse, Cashewkerne, Walnüsse, Mandeln, das ist total egal. Es ist auch egal, ob die gesalzen sind, ob sie geröstet sind oder nicht. Weil es wurde nur erfasst in der Studie, ob die Menschen Nüsse essen und wie viel, unabhängig davon, ob sie geröstet, gesalzen waren. Und das ist schon spannend. In Deutschland essen die Menschen 4,5 Gramm Nüsse pro Tag. Die Dosis, die so eine Wirkung hat, die liegt so zwischen 30 und 70 Gramm. Das heißt, da haben wir noch ganz gut Nachholbedarf. Das erklärt vielleicht, warum der eine oder andere ganz gerne Nutella zum Frühstück isst, weil da sind zumindest mal Spuren von Haselnüssen drin. Das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber es erklärt vielleicht den Drang, so etwas essen zu wollen.
Aber leider gibt es ja auch Allergiker, die gegen Nüsse allergisch sind. Aber ist man dann gegen alle Nüsse allergisch? Weiß man nicht.
Nee, das ist also klar, wenn man eine Lebensmittelallergie hat, dann ist es natürlich eine gute Idee, solche Sachen dann auch rauszulassen. Also man muss jetzt keine Nüsse essen, um lange gesund zu leben. Es gibt ja auch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber wenn man sowieso gerne Nüsse isst, braucht man sich da keine Gedanken machen. Oder, wie ich es mache, also wirklich einfach regelmäßig mit einem richtig guten Gefühl Nüsse genießen. Auch gerne bei einer Tasse Espresso, schöne Walnüsse dazu. Also einfach auf den Bauch auch hören, das ist auch wichtig. Klar, aber bei einer Nussallergie sollte man Nüsse natürlich meiden, das ist klar.
Das ist eine tolle Erkenntnis, Loma Linda in den USA. Und Sie sind dann weitergereist in einen ganz anderen kulturellen Zusammenhang nach Japan. Und da haben Sie noch ganz andere Faktoren kennengelernt, die eigentlich für ein langes Leben sehr, sehr wichtig sind. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier in Domradio Beratung. So, die letzte Station, die wir erstmal mit Markus Lauk auf der Spur der 100-Jährigen besuchen, ist Japan, die japanische Insel Okinawa. Und Herr Lauk, Sie haben gesagt, was ich da erlebt habe, das habe ich eigentlich noch nirgendwo erlebt. Das ist so exotisch, auch jetzt in Sachen Altern. Was haben Sie denn da für 100-Jährige getroffen?
Also auf Okinawa leben ja die ältesten Menschen der Welt. Also im Schnitt werden die Leute da am ältesten dann auch. Und ja, es war für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung jetzt auch von dem ganzen kulturellen Background. Und erstmal, wenn man dort ankommt, dort ist alles auch recht bunt. Also die Stadt lässt es gar nicht vermuten, dass man dort so alt werden kann. Deswegen leben die älteren Menschen auch eher in Dörfern dann auch. Also Ogimi zum Beispiel ist ein Dorf, da leben ungefähr 2300 Einwohner und über 100-Jährige in diesem Dorf. Und das ist halt schon recht spannend dort. Also da laufen sie über die Straße und sie treffen eigentlich immer irgendjemanden.
Rollator oder kein Rollator?
Nee, also das Spannende dort ist ja, dass ein Drittel der über 100-Jährigen auf Okinawa nur gepflegt wird. Ein Drittel lebt bei der Familie und ein Drittel der über 100-Jährigen lebt komplett autark. Sprich, die haben noch einen Job, die gehen täglich zur Arbeit, versorgen sich selbst und führen so ein Leben, wie wir das jetzt auch. Klar, im hohen Alter tut hier und da auch mal was weh, da darf man sich nichts vormachen. Aber ich fand das schon spannend zu sehen, wie jemand, der über 100 ist, einfach noch seinen Job hat, sein soziales Netz und komplett autark leben kann. Das begeistert mich, wenn ich sowas sehe.
Ich habe in Ihrem Buch sogar gelesen, es gibt auf Japanisch kein Wort für Ruhestand.
Ja. Das ist total spannend. Die Leute waren total irritiert, als ich sie dann nach Rente oder Ruhestand gefragt habe. Und sowas wie Ruhestand gibt es im Okinawanischen definitiv nicht. Die guckten mich da mit großen Augen an. Was meint der denn jetzt hier, Ruhestand? Ja, warum soll ich denn jetzt aufhören zu arbeiten? Die konnten das überhaupt nicht verstehen, als ich ihm erklärt habe, was wir unter Ruhestand verstehen. Weil die haben einfach gesagt, hey, ich kenne doch da die ganzen Leute. Ich mache ja meinen Job auch gerne. Und warum soll ich jetzt aufhören, wenn ich das doch noch machen kann?
Was arbeitet man denn da noch mit 100?
Also oftmals arbeiten die Leute noch in ihren Gärten. Auf Okinawa haben die Leute im Schnitt 4 Gärten. Also gerade in den ländlichen Regionen, das sind dann in der Regel Nutzgärten, die dann auch selber dann auch bewirtschaften dann auch. Gehen dann zum Markt, verkaufen ihr Gemüse dann teilweise, das, was sie zu viel haben und so weiter. Und das sind jetzt so Jobs, die dann auch noch eine gewisse Körperlichkeit dann auch bedürfen und das gehen die dann bis so lange nach, bis sie nicht mehr können.
Das ist also das eine, was sie rausgefunden haben, in Bewegung bleiben. Mhm. Und da gibt es aber noch so ein paar andere Prinzipien. Zum Beispiel Mo-Ai haben sie rausgefunden. Das ist ganz wichtig. Was ist denn Mo-Ai?
Mo-Ai, das sind lebenslange Freundschaften. Also ich habe da Leute gesehen, die sich seit über 100 Jahren schon kennen. Und wenn man sich mal vorstellt, man hat da immer so eine Handvoll Leute, die man seit 100 Jahren regelmäßig trifft, auf die man sich verlassen kann, was das für eine Sicherheit gibt. Unabhängig von der Familie, dann auch, also die soziale Netz, das ist schon ein extrem wichtiger Faktor. Also Männer und Frauen treffen sich dort interessanterweise getrennt Und das sieht dann so aus, dass dann einfach Geld auf den Tisch gelegt wird bei so einem Treffen. Derjenige, der gerade Geld braucht, darf sich das nehmen. Also sei es jetzt, dass er jetzt gerade sich selbstständig macht wieder oder wenn er gerade ein Problem hat. Und das ist so ein Netz, da weiß man, auf die kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Also Sandkastenfreundschaften und nicht nur auf dem Papier oder bei Facebook, sondern wirklich richtig gelebt. Die treffen sich mehrmals wöchentlich, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, Spaß zu haben, auch ein wichtiger Faktor. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Und das ist ja auch schon der Weg zum nächsten, also das, weil Sie sagten, sich selbstständig machen oder sonst irgendwas. Es gibt nämlich noch ein Prinzip, das Sie da kennengelernt haben, das ist Ikigai.
Ja, das bedeutet, Ikigai bedeutet der Sinn des Lebens auf täglicher Basis gelebt. Also das heißt so der Grund, für den es sich lohnt, morgens aufzustehen. Also die Leute haben irgendetwas, wofür sie brennen. Das muss auch nichts Großes sein. Deswegen, das Wichtige ist, dass es auch im Hier und Jetzt stattfindet und nicht irgendwo in der Zukunft. Und ich habe mal einen Mann getroffen, für den war das halt die Weitergabe von der Tradition des Kampfsportes Karate. Der hat gesagt, also das ist noch nicht ausreichend weitergegeben. Also muss ich morgens aufstehen und muss den jungen Leuten das weitergeben, sodass diese Tradition auch erhalten bleibt. Für manche ist es Enkelkind, Urenkelkind, wo sie sagen, hey, ich muss für dieses Kind da sein und deswegen lohnt es sich für mich, morgens aufzustehen. Und das ist sicherlich auch ein schöner Faktor. Und es gibt sogar Studien, dass Menschen, die einen Ikigai verspüren, dass die tatsächlich länger leben und gesünder sind als Leute, die jetzt ja, einfach so vor sich dahin leben und gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie gebraucht werden.
Also lebenslanges Umfeld haben wir jetzt, Moai, Ikigai ist der Sinn des Lebens, aber es gibt auch in Sachen Ernährung was und jetzt wollen wir mal gar nicht von dem vielen Gemüse anfangen, ne, was die Japaner wahrscheinlich essen, sondern es ist die Art zu essen und da gibt es auch ein Prinzip, das heißt Harahachibu.
Genau, Harahachibu bedeutet nur so viel zu essen, bis der Magen zu 80% voll ist. Und das haben die älteren Leute, die ich da getroffen habe, sich vor jedem Essen gesagt. Am Anfang konnte ich das gar nicht wegsortieren.
Also statt guten Appetit sagt man Harahachibu?
Genau, die sagen sich das dann praktisch selbst dann auch. Ich habe es erstmal gedacht, die niesen am Anfang. Es klingt ja so ein bisschen nach Heuschnupfen. Und bis ich dann mal mir das habe übersetzen lassen und wie gesagt, frei übersetzt, nur so viel essen, bis der Magen zu 80% voll ist. Das haben die aus der Not heraus erfunden, weil Okinawa, die Leute, die dort leben, die 100 Jahre alt geworden sind, die haben teilweise jahrzehntelang gehungert. Das heißt, die hatten sehr wenig zu essen und deswegen kam diese Regel auf den Tisch, dass man gesagt hat, wenn ich 80% von dem esse, was ich brauche, um satt zu werden, reicht es aus und dann habe ich aber auch die nächste Zeit noch was. Und die Leute haben das wirklich beibehalten, dann dieses nicht ganz voll essen.
Und damit haben wir jetzt ganz viele Prinzipien rund um die Welt kennengelernt, wie man gesund alt werden kann. Und in der nächsten Stunde von Domradio Beratung wollen wir mal gucken, wie wir das alles hier bei uns vielleicht anwenden können. Kirk Douglas hat mit 98 ein Buch geschrieben. In New York unterrichtet die 100-jährige Grundschullehrerin Madeleine Scotto Schüler in Mathematik. Und der britische indische Läufer Fauja Singh, der hat als erster 100-Jähriger einen Marathon absolviert. In vielen Teilen der Welt werden die Menschen immer älter. Auch in Deutschland hat sich die Zahl der 100-Jährigen in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Und Markus Lauk hat ja 100-Jährige auf der ganzen Welt besucht, aber nicht nur so, um davon zu erzählen, sondern Herr Lauk, Sie sind Ernährungswissenschaftler. Wir haben auch mal immer wieder über Essen geredet, aber jetzt interessiert uns natürlich, was müssen wir hier machen oder eben auch nicht machen, damit wir möglichst gesund bleiben. Fangen wir vielleicht schon mal an, was sollte unbedingt dabei sein? Nüsse haben wir schon gehört, was denn sonst noch?
Genau, also wenn man keine Nussallergie hat, sind Nüsse führen halt dazu, dass man eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, einen Herz-Kreislauf-Tod zu erleiden, als wenn man die jetzt draußen lässt. Ansonsten kommt es gar nicht so sehr darauf an, was man so alles essen sollte. Solange das eine gewisse Tradition hat, ist das total okay. Also Obst, Gemüse, Nüsse. Aber auf Okinawa essen die Menschen zum Beispiel auch Schweinefleisch täglich. Also die 100-Jährigen essen täglich Schweinefleisch. Da wirft es natürlich die Frage auf, wo kommt das Schwein her? Also so ein Schwein, wie wir das hier teilweise jetzt hochzüchten, ist sicherlich nochmal anders zu beurteilen. Viel wichtiger sind die Mengen, die man davon isst. Also man kann schon sehr viel essen, wenn es traditionell produziert ist, wenn man jetzt gewisse Dinge nicht übertreibt.
Harahachibu haben wir gerade gehört, genau. 80% den Magen nur voll machen.
Genau, das ist also eine der wichtigsten Regeln, da einfach zu schauen, dass man Phasen hat, wo man vielleicht ein bisschen weniger isst oder generell sich nicht immer voll zu essen. Was aber bitte nicht heißt, dass man nicht auch mal feiern kann und so weiter, weil das haben die Menschen dort, zum Beispiel auf Ikaria, werden regelmäßig Feste gefeiert. Die werden dann so richtig genossen, diese Feste. Dann gibt es aber immer Zeiten, wo man auch mal wieder ein bisschen weniger isst. Und dieses ausgleichende Element, das fehlt uns in der heutigen Zeit hier. Und es wäre gut, wenn wir das wieder ein bisschen aufleben lassen. Weil wir haben ja nonstop Essensangebote. Früher mussten wir das Essen jagen. Heute werden wir vom Essen gejagt. Überall, wo man draußen ist, kriegt man Essensangebote gemacht. Und da fällt es natürlich schwer, da immer Nein zu sagen. Und also die Menge spielt eine Rolle und die Art und Weise, wie Lebensmittel generell produziert werden. Und da ist halt die Tradition besser als Trends, weil sehr viel industrielle Lebensmittel dann auch, da gibt es ja noch keine Erfahrung zu. Das sind eigentlich Live-Experimente, die wir jetzt so durchführen. Margarine zum Beispiel ist ein schönes, oder ist kein schönes, ist ein Live-Experiment gewesen, wo man geguckt hat, wie sieht das eigentlich aus, wenn man Fette härtet. Und hat man herausgefunden, dass Leute, die Margarine essen, dass die viel mehr Herzinfarkte bekommen als Menschen, die eine Butter essen. Da mussten aber erst einige Menschen für sterben. Und das ist halt einfach schade. Und wenn man auf Tradition setzt, dann hat man das halt nicht, weil es ist seit Jahrhunderten schon erprobt.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Margarine müssen wir nicht essen, wenn wir eigentlich lieber Butter mögen?
Genau. Also das wäre auf jeden Fall der Tipp. Butter, ein traditionelles Lebensmittel, auf jeden Fall richtig gut. Da ist immer wichtig, dass man eine gute Qualität hat. Sprich, also, dass die Tiere auch Gras gegessen haben, weil dann produzieren die gewisse Fettsäuren, die gesundheitsförderlich sind, die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Und das produzieren die Tiere nicht für uns, wenn die Abfälle essen oder Dinge, die sie nicht essen sollten. Und also traditionell hochgezogene Tiere, die dann das Fleisch und die Milch davon sind wirklich auch gesundheitsförderlich dann auch. Das ist dann auch ein wichtiger Faktor.
Also Sie sagen, eigentlich kann ich alles essen, wenn ich nicht zu viel von allem esse. Aber wir haben schon gehört, es gibt ja besonders gesunde Lebensmittel wie die Nüsse. Gibt es denn so eine Art Power-Lebensmittel, wo ich vielleicht meinen Speisezettel doch ein bisschen bereichern kann?
Ja, also wichtig ist hier, dass es nicht so das eine ultimative Lebensmittel gibt, was wir uns alle wünschen. Mhm. Also das, ich vergleiche das immer mit einem richtig schönen Gemälde. Also das Leben und die Ernährung ist ein Teil dieses Bildes dann auch. Und ein Lebensmittel ist ein Farbklecks in diesem Teil des Bildes. Und natürlich gibt es besonders schöne Farbkleckse, aber es macht jetzt nicht das Ganze dann aus. Aber Nüsse, haben wir gesagt, wären relativ, wären ein schöner Farbklecks im Ernährungsbild. Dann haben wir die Schokolade, wenn es eine gute Schokolade ist, also sprich Kakao. Das wissen auch viele nicht. Kakao hat viel mehr gesundheitsförderliche Stoffe als Obst. Da bitte aber auch immer auf die Qualität achten. Es gibt Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil, die auch schmeckt, weil viele denken immer, das schmeckt so ganz bitter. Dann ist es aber meistens eher eine schlechte Schokolade dann auch. Also da sollte nicht zu viel Zucker drin sein. Bitte keine gehärteten Fette, die sind gefährlich, sondern einfach einen hohen Kakaoanteil. Wenn man darauf achtet, ist es besser als zum Beispiel Obst zu essen. Das wissen viele auch nicht. Wenn man dazu jetzt noch einen Espresso trinkt zum Beispiel, da sind fast genauso viele Antioxidantien drin, also gesundheitsförderliche Stoffe wie in der Schokolade. Da müssten Sie ein ganzes Kilo Obst und Gemüse essen, damit Sie das dann kompensieren oder beziehungsweise auf das gleiche Level bringen. Und wir verkneifen uns oft solche Dinge, weil wir dann gewohnt sind, auch das in der schlechten Qualität zu essen. Also wenn wir jetzt eine Tonne Zucker reinpacken in so eine Tafel Schokolade, dann hat die natürlich eine andere Wirkung, wie wenn ich hochwertigen Kakao da habe. Beim Kaffee genau das Gleiche. So ein Instant-Pulver hat nicht die gleiche Wirkung wie jetzt ein richtig guter Kaffee. Und das wären vielleicht so Sachen, also die jetzt auch für uns gut umsetzbar sind, weil viele verkneifen sich ja solche Dinge. Und da würde ich jetzt mal Entwarnung geben, beziehungsweise das gute Gewissen zurückgeben, solche Sachen auch wirklich zu genießen.
Und wie ist es mediterrane Küche, die ganzen Öle, Olivenöl, Leinsamenöl?
Ja, das sind sicherlich neutral. Also die schaden dem Körper jetzt nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum die Leute da so lange leben. Weil eine Sache wird dort oft immer vergessen bei diesen Untersuchungen. Zum Beispiel das Olivenöl, als diese Studie gemacht wurde. Da kam ja raus, dass die Menschen im mediterranen Raum weniger Herz-Kreislauf-Tode erleiden. Da haben wir gesagt, das ist ja das Olivenöl. Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber was man dabei unter den Tisch kehrt, ist, dass die Menschen, die dieses Olivenöl gegessen haben, dass die im Schnitt 180 Fastentage pro Jahr auch gemacht haben. Und wie will man jetzt sagen, dass es an dem Olivenöl lag, wenn auch noch ein anderer großer Unterscheidungsmarker da ist, nämlich, dass die Leute viel weniger gegessen haben als wir. Und das Einzige, was in der Wissenschaft wirklich belegt ist, dass Menschen, die weniger essen, länger leben, weil sie weniger sogenannten oxidativen Stress haben. Und Olivenöl kann man sehr gerne auch konsumieren, das ist gar kein Thema, schmeckt ja auch gut. Und das ist aber nicht der Grund, warum die Menschen da so lange leben.
Und da sind wir schon bei einem ganz großen anderen nächsten Thema, beim Fasten, was ja auch viele Menschen in der Fastenzeit eben machen. Wie soll denn das Fasten aussehen? Muss das auch mal eine Woche ohne Essen sein oder was gibt es da für Rhythmen oder ist das auch wieder individuell?
Also das Fasten an sich sollte zur Person passen, das ist ganz wichtig. Wenn man sich durchs Fasten quält, dann tut man sich da nichts Gutes mit. Es gibt sogar Untersuchungen, wo zwei Gruppen gefastet haben. Die einen haben es freiwillig gemacht und die anderen wurden von der Krankenkasse dazu genötigt, das zu tun. Die haben beide die gleiche Behandlung bekommen und dann wurden nachher Gesundheits- und Stressmarker gemessen im Blut. Und die Leute, die es freiwillig gemacht haben, denen ging es super. Und die Leute, die das nicht freiwillig gemacht haben, die hatten einen extrem hohen Stresslevel. Also die haben sich dann durch das Fasten eher geschadet. Es gibt wunderschöne Fastenmethoden für jeden Geschmack. Zum Beispiel sowas wie ein 24-Stunden-Fasten. Dass man sagt zum Beispiel, um 17 Uhr höre ich auf zu essen. Und beginne erst um 17 Uhr des nächsten Tages wieder mit dem Essen. Zum Beispiel Uhrzeit kann man sich frei raussuchen und hat dann 24 Stunden, wo der Körper lernen muss wieder, sich aus eigenen Energien zu versorgen. Das wäre eine Variante. Eine zweite Variante wäre, dass man sagt, ich esse 8 Stunden am Tag, bitte nicht am Stück. Also nochmal neu formuliert, ich habe ein Zeitfenster von 8 Stunden, in dem ich ganz normal nach Lust und Laune esse, ohne was zu übertreiben. Ich höre einfach auf meinen Magen und dann habe ich 16 Stunden, in denen ich nichts esse. Könnte zum Beispiel so aussehen, wenn man sowieso lange schläft vielleicht. Man isst von 12 Uhr bis 20 Uhr. An einem Samstag zum Beispiel, ganz gemütlich das, was gerade so ansteht und ab 20 Uhr hört man auf zu essen und isst erst am nächsten Tag dann wieder was, also wieder um 12 Uhr. Da hat man 16 Stunden immer, wo man nichts isst und auch da lernt der Körper wieder auf die eigenen Energiereserven zurückzugreifen. Gibt natürlich auch Varianten, wo man länger fastet, also mehrere Wochen teilweise auch, da hört irgendwann mal der Nutzen dann auch auf. Also, wenn man jetzt 3 Wochen fasten würde, also für den Aufwand, den man da reinsteckt, kriegt man relativ wenig dann raus im Verhältnis dazu. Wohingegen diese Zwischendurchfasten, also da bin ich ein großer Freund von, also ich mag dieses 24-Stunden-Fasten oder das 16-Stunden-Fasten sehr gerne. Und man sollte sich immer einen Zeitraum raussuchen, wo es gerade in den Alltag auch passt. Wenn es eine zusätzliche Stresssituation erzeugt, dann macht es auch keinen Spaß und dann tut es dem Körper auch nicht gut.
Und dass dem Körper auch zu viel Sport nicht gut tut, darüber reden wir gleich weiter mit Markus Laub. Ja, was können wir alles machen, wenn wir gesund alt werden möchten? Das ist unser Thema heute in Domradio Beratung. Ernährung haben wir gerade schon besprochen und jetzt kommt das, was wir eigentlich wahrscheinlich alle eigentlich wissen, Bewegung. Ne? Und und Sie sagen, Markus Lauck, Sport und Bewegung muss man erstmal unterscheiden.
Genau, also letztendlich ist es egal, ob man Sport macht oder einfach nur ein bewegtes Leben hat. Wichtig ist, dass man über eine körperliche Aktivität ca. 2.000 bis 3.000 Kalorien verbrennt pro Woche. Das ist gar nicht so viel, um jetzt einen Gesundheitsnutzen praktisch abzugreifen. Alles, was darüber hinausgeht, bringt gar nicht unbedingt mehr Effekt, außer dass halt mehr Energie verbrannt wird, aber es bringt gar nicht mehr so viel mehr Nutzen dann dementsprechend auch. Also wer ein bewegtes Leben hat, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt zum Beispiel, im Garten arbeitet, solche Sachen macht und das auch regelmäßig, der braucht sich aus gesundheitlicher Sicht erstmal keine Gedanken über Sport zu machen. Die meisten machen solche Sachen halt vielleicht nicht im Alltag, die fahren mit dem Bus zur Arbeit, sitzen dann den ganzen Tag im Büro. Sitzen ist übrigens mittlerweile ein alleinstehender Risikofaktor im Rahmen der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die hat da das als neuen Risikofaktor auch definiert, das Rumsitzen. Und von daher, wenn man eher so arbeitet, dann ist es schon gut, sich über Sport mal Gedanken zu machen, weil man ganz gezielt dort Muskeln trainieren kann, die Ausdauer trainieren kann. Und das ist dann schon wichtig, dass man immer in Bewegung bleibt. Wir essen auch relativ viel, verbrennen nicht mehr so viel Kalorien. Das führt dazu, dass viele Leute auch übergewichtig werden. Also von daher, Bewegung ist schon ein wichtiger Faktor. Es muss aber kein Sport sein.
Es kann aber Sport sein und wir haben hier jetzt auch mal wieder einen kleinen O-Ton, einen kleinen Einspieler. Und da geht es um einen Kurs für alte Menschen, Fit für 100 heißt der und da geht es so zu.
Guten Morgen alle miteinander.
Gut, wir laufen locker auf der Stelle. Wir wechseln und gehen mit den Fersen nach vorn, den Spitzen anheben.
Ich habe das eine Knie nicht ganz in Ordnung und auch manchmal in den Armen was, aber wir haben uns das abgesprochen, ich mache, was ich kann.
Und Und das scheint ganz gut zu sein. Das war jetzt eine alte Dame, die bei diesem Fit für 100 Programm mitmacht. Entwickelt hat es die Deutsche Sporthochschule. Und Frank Nieder, der dieses Programm mitentwickelt hat, der hat dann auch gesagt, dass es schon sehr gute Ergebnisse gibt, die diese Kurse zeigen.
Da ist damals herausgekommen, dass diese hochaltrigen Teilnehmer durch ein gezieltes Training innerhalb eines Jahres ihre Kraft verbessern konnten, zum Beispiel die Handkraft um 53% gesteigert haben, dass die ihre Beweglichkeit, wir haben dort den Schultergürtel uns vorgenommen, verbessern konnten und die haben eine Steigerung der Beweglichkeit um 13 cm im Durchschnitt erzielt. Und gleiches gilt auch für Faktoren wie subjektives Wohlbefinden oder zum Beispiel auch den sogenannten Bartel-Index, der eine Aussagekraft hat hinsichtlich der Pflegeabhängigkeit der betroffenen Personen.
Also hier kann man schon sehen, wenn es der richtige Sport ist, dann kann der gut tun. Aber wie finde ich denn raus, welches der richtige Sport für mich ist?
Also das ist eine persönliche Frage. Also die erste Frage, die ich mir stellen würde, was macht mir Spaß? Wenn ich da gewisse Sportarten habe, die mir Spaß machen, dann wäre die nächste Frage, kann ich diese Sportart ausführen? Wenn man beides mit Ja beantwortet, wäre das der beste Weg. Also irgendwas zu finden, was einem Spaß macht, dann macht man es auch regelmäßig. Und wenn man es ausführen kann oder in dem Rahmen, man führt es einfach so aus, in dem Rahmen, in dem man es ausführen kann, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Variante. Das Problem ist, wenn man sich so irgendetwas zwingt, ähnlich wie mit dem Fasten, dann macht man das in der Regel auch nicht lange. Und dieses Regelmäßige, das ist das, worauf es ankommt, weil 2000 bis 3000 Kalorien pro Woche zu verbrennen, ist wirklich nicht viel. Also wenn man gerne Sport macht und Spaß dabei hat, das wäre die beste Variante.
Und Sie sind ja wirklich mit wenig zufrieden. In Ihrem Buch haben Sie es so ein bisschen pointiert ausgedrückt. Da steht dann, Pi mal Daumen reicht eine Woche Sport im Jahr.
Genau. Also wenn man jetzt das ganze Sportpensum aufaddieren würde von der Zeit her, wäre es so, dass man halt praktisch eine Woche komplett durchsporteln würde. Also von morgens bis abends. Dieses Pensum reicht aus. Es ist natürlich viel sinnvoller, das dann auf 52 Wochen zu verteilen. Aber ich wollte da einfach mal veranschaulichen, dass es gar nicht so viel ist.
Da bleibt ein bisschen Morgengymnastik.
Zum Beispiel. Also für viele Leute ist Morgensport eine sehr gute Variante. Weil dann hat man schon mal einen Haken dran, vielleicht bevor man zur Arbeit geht, hat man schon etwas erledigt. Man fühlt sich meistens, wenn man Sport gemacht hat, danach besser, wenn man nicht zu viel gemacht hat. Das heißt, wenn man sich nach dem Sport gut fühlt, ist das immer ein Zeichen, dass man die richtige Dosis auch gefunden hat. Jetzt geht man mit guter Energie zur Arbeit, hat schon was erledigt, dann passieren auch die anderen Dinge des Tages meistens auch leichter. Also ich kann einfach nur von mir auch sprechen, wenn ich morgens Sport mache, geht es mir den ganzen Tag über besser, weil ich komme in so eine Positivspirale rein. Ich habe schon was erledigt und nicht nach der Arbeit wartet noch auf was auf mich, was ich dann machen muss, obwohl ich schon müde bin. Das ist zum Beispiel, bei mir klappt das auch nicht so gut abends. Aber das ist ja auch jeder anders. Manche Leute können auch nachts sich bewegen, wie auch immer. Das ist wieder wichtig, dass man für sich persönlich was findet und nicht versucht, jemand anderen nachzumachen. Das ist das Wichtige dann letztendlich.
Aber kann man denn auch zu viel Sport machen?
Ja, also Leistungssportler zum Beispiel sind nicht die gesündesten. Also Leistungssportler, die können zwar eine extreme Leistung bringen, sind aber nicht unbedingt gesund. Also haben oftmals hohen Verschleiß bei den Gelenken zum Beispiel. Das merken die in ihrer Karriere vielleicht noch nicht. Aber wenn Sie mal Leistungssportler sehen, die dann 50, 60 Jahre alt sind, also viele von denen tut wirklich fast alles weh. Es ist ein sehr hoher Stress auch für den Körper, Hochleistung zu bringen. Also ich rede jetzt hier wirklich wir reden über Spitzenleistung. Das ist ein extrem hoher Stress und das auf Dauer tut dem Körper nicht gut. Also dieses Moderate ist im Leben oftmals das Bessere als dieses komplette Extrem. Das ist zwar schön, man kann damit auch gut Geld verdienen, wenn man dann zu dem ausgewählten Kreis dann auch gehört. Aber es sind ganz wenige, die langfristig Geld damit verdienen und dann auch wirklich gesund bleiben.
Jetzt sagen Sie, jeder soll machen, was er meint in Sachen Bewegung und Sport und was ihm Spaß macht. Aber es gibt eine Empfehlung, die Sie aussprechen und das ist der Sling Trainer. Was ist das denn?
Also wären jetzt Training an Bändern praktisch, wo Sie ein Krafttraining machen können. Das muss übrigens gar nicht der Sling Trainer sein. Das ist halt einfach nur sehr praktisch, weil Sie können sich diese Schlaufen, an denen Sie danach Kraftübungen machen, einfach in die Wohnung hängen. Ich habe den Sling-Trainer auch mit auf den Reisen immer gehabt, habe dann in Hotelzimmern oder auch wirklich am Strand teilweise trainieren können. Sie hängen dann diese Schlinge an eine Palme und können dort ein Krafttraining machen. Das ist natürlich schon schön. Habe dann teilweise sogar auch Leute im Urwald trainiert, ja, weil sie es gesehen haben. Die fanden das spannend, dass ich mich mit so einer Schlinge da irgendwo hinhänge und Sport mache. Und interessanterweise ist ein Krafttraining zeiteffizienter als ein sogenanntes Ausdauertraining. Weil wenn man jetzt ein Krafttraining macht, trainiert man die Muskulatur. Dadurch trainiert man aber auch gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System, weil die Muskulatur jetzt besser Sauerstoff transportieren kann, besser durchblutet wird. Und das ist förderlich für das Herz-Kreislauf-System. Das wurde früher immer nur dem Ausdauertraining zugeschrieben. Also gerade für Leute, die sagen, ach, ich will eigentlich gar keinen Sport machen und ich will einfach wenig Zeit investieren, aber einen ganz großen Nutzen rausziehen, dann ist ein Krafttraining aus meiner Sicht die beste Variante.
Jetzt haben wir schon zwei Sachen. Bewegung und Ernährung. Und ich habe so den Eindruck, das waren die einfachen Sachen und das Schwierige, Umwelt und Psyche, das werden wir gleich behandeln. Wie wird man 100 Jahre alt? Unser Thema heute in Domradio Beratung. Wir haben mal einen gefragt, der das schon geschafft hat. Walter Jagdmann heißt er. Er wurde am 11. September 1914 geboren. Er war Soldat, später Leiter einer evangelischen Gemeindeverwaltung in Köln. Er hat 3 Kinder, 8 Enkel und erst mit 96 Jahren zog er mit seiner Frau in das Altenzentrum St. Marien in Köln-Kalk und da lebt er glücklich und zufrieden.
Ich habe weder ein Auto besessen, noch einen Führerschein gemacht, noch habe ich Handy irgendwie in Arbeit. Und ich habe nichts zu tun mit Fernsehen. Ich mache das nicht. Ich habe meine Ruhe Nerven behalten. Das, was ich gegessen habe, hat mir geschmeckt. Das Einzige, ich hatte eine Herzgeschichte. Und der Arzt mir die strengstes Sportverbot auferlegt. Aber ich bin viel gewandert und bin viel Rad gefahren. Als ich ihn geheiratet habe, habe ich mit meinem Sohn viele Radtouren gemacht. Durch Holland, durch Belgien, durch Elsass. Und damit habe ich mich fit gehalten, meine ich jedenfalls. Und ich habe im Garten gearbeitet. Ich liebe die Sonne. Hier bin ich als Sonnenanbieter verschrien, wenn die Sonne scheint. Setze ich mich in den Garten und kann mich in die Sonne setzen. Und jeder, der vorbeikommt, sagt, kriegen Sie einen Sonnenstich? Ja, es gab auch manche schwierige Zeit, wo ich nicht wusste, wo ich fragte, warum? Aber wenn ich das so überlege, dann weiß ich heute, warum. Ich überlege jeden Abend, wo war denn heute das Lichtlein? Ja, manchmal finde ich es, manchmal finde ich es nicht. Ja, und das ist so meine Philosophie eigentlich. Ich werde am Samstag wieder jetzt mit meiner Tochter zum Blumenladen gehen und ein paar Blumensträuße holen. Und ich habe erst 5 Leute hier gehabt, jetzt sind 2 davon gestorben, jetzt sind es nur noch 3. Denen bringe ich einen großen Blumenstrauß jeweils, alle 2 Monate. Das macht mir Freude. Wissen Sie, wenn ich merke, die freuen sich, dann freue ich mich mit. Eine Praktikantin sagt mir dieser Tage, ich mag sie. Naja, also zwischen 16-jährigen Praktikantinnen und 100-jährigen Patienten ist das etwas komisch. Aber ich versuche, mit allen Menschen zurechtzukommen.
Ja, und dieser Herr Walter, Herr Jagdmann, der da so lacht, Markus Lauck, der hat eigentlich alles das umgesetzt, was Sie auch sagen in Sachen Psyche. Der ist einfach gut drauf.
Genau, und man hört es ja so richtig, es macht auch richtig Spaß, ihm da zuzuhören. Ohne ihn gesehen zu haben, muss man automatisch mitlachen dann auch. Das ist schon sehr interessant dann auch. Und aus meiner Sicht, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir dann auch, bis ich die 100er-Marke knacke. Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel, wie es gehen kann, wirklich bei sich selbst zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben und dem Leben auch ein paar positive Seiten abzugewinnen. Egal, was passiert, das Leben wird nicht nur immer glatt laufen, aber dann Umgang zu finden damit, das ist halt einfach sehr schön.
Jeden Tag so ein kleines Licht zu finden, das hört sich ja leichter an, als es eigentlich ist. Haben Sie ein Rezept, wie man das vielleicht machen kann?
Ja, also ich habe das selber für mich so umgesetzt, zum Beispiel auch mal in einer Zeit, wo ich dann dieses starke Übergewicht hatte und auch viele andere Dinge im Leben nicht so liefen. Da habe ich wirklich so ein Erfolgsbuch mir angelegt. Das ist so ein Tagebuch. Und da habe ich dann mir Sachen reingeschrieben, dass ich dann gesagt habe, also ich möchte jeden Abend 3 Dinge dort reinschreiben, die gut gelaufen sind, für die ich dankbar bin und so weiter. Also das muss nichts Großes sein. Es kann auch einfach sein, dass man sagt, hey, man hat sich mal mit jemandem getroffen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Also immer so kleine Dinge, die dann auch greifbar sind. Und jeden Abend wollte ich da 3 Dinge reinschreiben. Und das habe ich knapp 2 Jahre lang gemacht. Und das hat mir wirklich geholfen, den Fokus auf positive Dinge des Lebens zu lenken. Weil man geht dann wirklich durch den Alltag und überlegt sich, was kann ich heute Abend ins Buch reinschreiben? Und dann saugt man auch genau diese Sachen auf oder zieht diese Situation an. Also das hat mir persönlich sehr geholfen, durch eine schwere Zeit durchzugehen.
Und da wird ja auch was dabei deutlich, nämlich nicht nur, dass man damit mit einer stabilen Psyche vielleicht älter wird, sondern dass man sich einfach als junger Mensch auch schon besser fühlt.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt, das Leben ist ja nicht nur dann gelungen oder gut, wenn man keine Probleme hat. Ich glaube, wenn man sich davon löst, dass das Leben auf irgendeine Art und Weise laufen soll, wenn man sich von dieser Vorstellung löst, dass es anders sein soll, als es ist, das entspannt ja total. Und es wird immer Probleme geben und ich arbeite immer ganz gern mit einer Metapher, nämlich dass nicht derjenige den schönsten Rosengarten hat, der kein Unkraut in diesem Garten hat, sondern derjenige mit den schönsten Rosen. Und darum geht es halt also täglich, die Rosen, die man da haben möchte, die zu pflegen und sich darum zu kümmern. Und dann kann ruhig auch mal so ein bisschen Unkraut im Garten sein, dass dadurch werden die Rosen ja nicht hässlich. Und genau das ist das, womit man eigentlich relativ gut durchs Leben kommt. Also das, was nicht so gut läuft, zulassen, aber gleichzeitig am Ball bleiben bei den Dingen, die man gerne haben möchte.
Und wir haben ja auch schon gehört heute von den Adventisten in Loma Linda in den USA. Mhm. Da haben wir aber mehr darüber gesprochen, dass es so die Lebensregeln sind mit viel Bewegung und Nüsse und sowas alles, dass die sehr alt werden. Haben Sie irgendwo auch Belege dafür gefunden, dass der Glaube den Leuten hilft, gelassen zu sein?
Ja, so Loma Linda war ja das Beispiel, wo diese Glaubensgemeinschaft, die Adventisten dann dort das geschafft haben, auch deutlich länger zu leben als der Durchschnittskalifornier. Also man braucht immer irgendetwas, was einem Halt gibt. Das kann der Glaube für viele Leute auch wirklich dann auch sein. Also sei es jetzt über den sozialen Weg, dass man da einfach Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Oder auch, dass man irgendwo einen Sinn drin sieht in den Dingen, die dann auch passieren. Das hat man auf Okinawa mit dem Ikigai. Das war jetzt nicht über eine Religion, sondern einfach so gelebt. Also ich glaube, man braucht schon immer irgendetwas, an das man glaubt. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Was auch immer das ist, das ist ja auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Aber es kann ein wichtiger Faktor sein.
Und dann ist eben auch der Faktor, dass ich nicht nur alleine mein Leben ändere, sondern ich muss auch irgendwie die Leute mitnehmen, die um mich rum sind. Mhm. Das wäre dann die vierte Bedingung für ein langes Leben und über die reden wir gleich weiter mit Markus Lau. So, wer Freundschaften und soziale Beziehungen pflegt, lebt durchschnittlich länger. Das sagt Markus Lauch, Gesundheitsphilosoph, mit dem wir heute unterwegs sind in Sachen steinalt werden und dabei kerngesund bleiben. Warum ist das so?
Ja, der Mensch scheint doch irgendwie ein soziales Wesen zu sein und sich verbunden zu fühlen mit seiner Umwelt ist schon ein sehr tief verankertes Motiv eines Menschen. Also Menschen wollen ganz gerne wachsen, aber gleichzeitig während sie wachsen auch verbunden sein und beides zur gleichen Zeit. Das wäre so der Idealzustand. Aber auch ist auch eine Herausforderung, weil wenn man jetzt selber wachsen möchte, vorankommen möchte und praktisch sein Umfeld mitnehmen möchte, das geht nur, wenn man Leute um sich hat, die einen lieben. Und das ist dann praktisch das Zauberwort dazu, dass man sagt, man kann wachsen und verbunden sein. Das geht einfach nur durch Liebe. Und das ist das, was natürlich ein wichtiger Faktor ist, dann auch geliebt zu werden, andere Menschen lieben zu können. Und das macht es dann auch angenehmer, das Leben, als jetzt einfach so allein sich irgendwo durchzukämpfen.
Das ist natürlich eine unheimliche Herausforderung für den Einzelnen. Mhm. Aber ist es andersrum auch eine Herausforderung an die Gesellschaft, also zum Beispiel auch in Japan, da sind ja auch alte Menschen sehr geschätzt, dass wir einfach auch ja anders zugehen müssen auf Leute, die älter werden?
Ja, also das fängt ja schon damit an, dass wir unterscheiden in alt und jung. Natürlich, klar gibt es Leute, die sind ein bisschen älter, manche Leute sind jünger, aber das muss ja gar keine Trennung sein, das kann ja einfach nur etwas Beschreibendes sein. Und sagt einfach nur was über das Alter dementsprechend aus. Und wenn man schon anfängt zu trennen, also wir haben ja so das Gefühl, dass oftmals die älteren Menschen auf das Abstellgleis kommen, auf das sogenannte. Manche fühlen sich ja auch so. Und das ist einfach total schade, weil nur weil man ein wenig älter ist, heißt es ja nicht, dass man nichts mehr zu bieten hat. Und das wäre schön, einfach diese Trennung erstmal gar nicht zu haben. Und da spielen Werte einer Gesellschaft eine große Rolle. Also was zählt in einer Gesellschaft? Und wenn es nur Highspeed und Leistung, Leistung, Leistung zählt, dann ist halt die Frage, als 80-Jähriger, als 100-Jähriger bin ich halt nicht mehr so schnell wie jemand, der 20 ist. Und das ist aus meiner Sicht eine Wertefrage. Was zählt in der Gesellschaft? Also was hat einen Wert und was eher nicht? Und da kann man sicherlich einiges dann auch noch machen.
Also man merkt, das ist ein komplexes Thema. Ja, wie wird man steinalt und kerngesund? Und Sie haben ja in Ihrem Buch auch so eine Art Langlebigkeitskompass entwickelt. Also wie kriege ich Ernährung, Bewegung, Psyche und Umfeld einigermaßen zusammen? Können Sie mal erklären, wie das geht?
Ja, und zwar der Hintergrund zu dem Langlebigkeitskompass war einfach folgender, dass ich jetzt keine Einzelempfehlung rausgeben möchte, wie das Ratgeber generell tun. Mhm. Die sagen, stehen Sie morgens auf, machen Sie Sport, dann machen Sie das und jenes, weil das muss ja jede Person selber entscheiden. Deswegen keinen direkten Weg vorgegeben, also mach 1, 2, 3, 4, dann erreichst du das, sondern einen Kompass, der Orientierung gibt. Das sieht dann so aus, dass man sich in den einzelnen Lebensbereichen, Ernährung, Bewegung, Psyche und Umfeld, selber einschätzt. Auf einer Skala von 1 bis 10, hey, wie schätze ich mein Leben zurzeit in diesem Lebensbereich ein? Ernährung, mache ich das, was ich da für gesund halte oder halt auch nicht und so weiter. Und dann, wenn man diese 4 Bewertungen vorgenommen hat, dann hat man hier und da mal eine Lücke. Und dann gibt es Fragen noch dazu, die man sich stellen kann, um jetzt in diesem Bereich, wo man eine Lücke hat, dann einen Schritt voranzukommen. Das heißt, die Leute, die mein Buch lesen, die entscheiden selber, wohin der Weg geht und in welchem Tempo, weil sie die Ziele und die Schritte dann praktisch auch selber entscheiden. Und das ist einfach eine Orientierungshilfe, um sich regelmäßig mit den 4 Lebensbereichen zu beschäftigen.
Mhm. Und das kann eben dann auch so aussehen, wenn mein Kompass dann auf Umfeld steht, dass ich gar nicht erst an meine Ernährung denke, sondern denke, ich müsste mal wieder meinen Freund Johannes anrufen oder so.
Genau, das ist es halt. Und ich mache das ja auch regelmäßig, setze mich so alle 2 bis 3 Monate hin und gehe diese Fragen dort durch. Und das ist einfach spannend, weil bei mir, ich bin jetzt im Moment relativ viel unterwegs aufgrund des Buches, Hörbuch und das Kochbuch, was jetzt noch kommt. Also sehr viel unterwegs und dann ist es im Umfeld so, also meine Freundschaften, die muss ich schon wirklich aktiv pflegen dann auch. Und dann, wenn ich das dann so rausbekommen habe, dass der Bereich Umfeld bei mir im Moment schlecht abschneidet, dann stelle ich mir die Frage, okay, was wäre so jetzt eine Möglichkeit, die ich heute umsetzen kann, um ein wenig was dafür zu tun. Mhm. Und dann schreibe ich mir die Dinge auf und baue die in meinen Alltag ein und so schaue ich, dass ich ausgeglichen dann auch durchs Leben gehe. Ohne dass es jetzt ein neuer Stressfaktor wird. Und aber dieses Ausgeglichene aus diesen 4 Bereichen, das macht dann ein rundes Leben auch aus.
Und das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Es geht ja auch bei diesen ganzen Dingen hier, die Sie empfehlen, nicht darum, irgendwann mal in 40 Jahren gesund alt zu sein und glücklich, sondern jetzt eigentlich
das
schon.
Das ist mir ganz wichtig. Deswegen ist auch der Untertitel des Buches 100 Jahre erfüllt Leben. Und das heißt also, das zu tun, wo einem nach ist, wo das Herz für schlägt, ohne dass man sich die Zukunft verbaut. Also jetzt intensiv leben, genießen und das möglichst lange. Das ist mein Thema.
Und das kann man alles nachlesen in Ihrem Buch. Das heißt eben auch Steinalt und Kerngesund, ist im Draxal Fachverlag erschienen, kostet 19,90 Euro. Dann wird es demnächst ein Kochbuch geben. Mhm. Können wir alles nachkochen. Im Mai gibt es ein Kochbuch. Und was es ab übermorgen geben wird, das ist ein Hörbuch. Das heißt auch Steinalt und Kerngesund. Wir haben ein paar Ausschnitte gehört. Ist ein toller Sprecher auch, wie ich finde. Da kann man sich die ganzen Geschichten von Okinawa und von Loma Linda und von den Nüssen und von Hara Hachibu nochmal anhören. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und vielleicht bis zum nächsten Mal Teil 2 oder wir kochen mal was zusammen.
Danke für die Einladung, sehr gerne. Ja.